Liebe Gemeinde, wir dürfen den Predigttext zunächst auf Farsi hören. Aber jetzt darf ich die Übersetzung vorlesen, damit alle, die kein Farsi können, auch wissen, was da steht. Das ist der Text aus Römer 14, die Verse 17 bis 19. Ich lese nach der revidierten Elberfelder Übersetzung. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer in diesem dem Christus dient, ist Gott wohlgefällig und den Menschen bewährt. So lasst uns nun dem nachstreben, was dem Frieden und dem, was der gegenseitigen Erbauung dient. Friede, Friede, und es gibt doch keinen Frieden, das lesen wir im Gottes Wort. Und das sehen wir in der heutigen Welt so sehr stark, denke ich mal, oder wenn wir die Nachrichten etwas näher betrachten oder ab und zu mal hören, dass es keinen Frieden gibt, sondern es scheint so, als wenn es immer mehr eskaliert, nämlich hin zu Kriegen, zu Kriegsgeschrei, zu allen möglichen bösen Taten. Aktuell tagt ja die Sicherheitskonferenz in München und da wird ja deutlich, wie schwer es ist, sich auf bestimmte Dinge zu einigen. Da hat jeder so seine anderen Vorstellungen von Frieden. Wenn man den einen fragt, der sagt, nein, Frieden ist so. Der andere sagt, nein, so. Nein, wir müssen das so machen und so weiter. Deswegen ist das super, wenn wir einen Friedensbegriff haben, den wir auch weitergeben dürfen, nämlich Jesus Christus ist der Friede. Und deswegen finde ich das so maßgebend, wenn hier steht, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes. Daran denken wir vielleicht gar nicht so oft. Und den Menschen in unserer Zeit, in unserer Gesellschaft, ist dieser Begriff oder auch der Inhalt, was das bedeutet, Reich Gottes, überhaupt nicht geläufig. Es ist sozusagen in Vergessenheit geraten. Deshalb stelle ich mir immer wieder die Frage, können wir das überhaupt heute noch kommunizieren, also weitersagen? Weitersagen, um eben Menschen, das ja eigentlich unser Auftrag ist, um Menschen dafür zu gewinnen in unserer desaströsen Zeit. Ich bin davon überzeugt, wir brauchen eine Sicht vom Reich Gottes, um in unserer Zeit Hoffnung, Freude und Frieden den Menschen mitzuteilen, vielleicht sogar zu geben. In Grimm steht an der Gemeinde dran, hier ist Hoffnung oder hier entsteht Hoffnung, die Hoffnungskirche. Wie lautet eigentlich, das kam mir in diesem Zusammenhang auch so in den Sinn, die erste Predigt Jesu? Die finden wir schon ganz früh im Markus-Evangelium, was ja das älteste Evangelium ist, also sehr früh. Markus 1, Vers 15, da predigt Jesus, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Könnte man eigentlich schon mit der Predigt aufhören, da ist alles gesagt, was da drin steht, was das Reich Gottes und was das Leben für uns bedeutet. So ein Stück klingt ja auch die Jahreslosung an, was ja auch so ein Motto für die Gemeinde ist. Ja, da geht es ja auch um Glauben, um Stärken und hilft dem Unglauben. Glaubt an das Evangelium. Hier im Text haben wir ja auch diesen Begriff Reich Gottes. Und Reich Gottes ist der Zentralbegriff der Verkündigung Jesu an die Gesellschaft. In die Verhältnisse damals hinein. Aber nicht nur für damals, sondern natürlich auch für heute. An uns, an die Welt, an die Gesellschaft. In Jesus Christus hat das Reich Gottes begonnen. In Jesus wird es sichtbar und ist sichtbar in die Welt hineingebrochen. Die Zeit war erfüllt, die Zeit war reif. Und das sollen alle hören. Nicht nur die Frommen, nicht nur in der Sonntagspredigt oder zu Hause vielleicht, in den christlichen Familien. Jeder soll das hören, damit jeder ein Bürger dieses Reiches werden kann. Und deshalb ruft Jesus zur Buße auf. Denn Bürger dieses Reiches zu sein, bedeutet heilig zu sein. Jetzt bekommt ihr vielleicht einen Schrecken. Ich bin noch kein Heiliger, vielleicht ein komischer Heiliger. Nein, das ist auch gar nicht gemeint. Heilig sein heißt eigentlich, anders zu sein. Anders zu sein als das, was in der Welt geschieht. Anders zu sein, was die Menschen so noch so denken. Anders zu sein als das, was manche Politiker vielleicht heutzutage sagen. Oder wie andere manche Spekulanten oder Immobilienmenschen tun und sagen. Es heißt ja nicht umsonst in der Schrift, die Geldgier ist die Wurzel allen Übels. Anders sein. Es geht Jesus um eine Veränderung unserer Herzenshaltung und des Denkens und damit verbunden, dass wir die Sauerteigfunktion des veränderten Menschen in unsere Welt hineintragen, in unsere Umfeld hineintragen. Dass wir es hineintragen können. Denn nur veränderte Menschen können das. Das betont er damals in besonderer Weise auch deshalb, denn in der jüdischen Frömmigkeit gab es Buße oft als äußeren Akt, kaum als eine innere Einstellung, als eine innere Haltung. Das sah dann so aus, die Leute haben sich einen Sack angezogen, haben sich in Asche gesetzt und sich Asche auf den Kopf gestreut. Und möglichst so, dass man von vielen gesehen wurde. Das war so die Bußhaltung, die Jesus ja sicher kritisiert. Heute verbindet man mit Buße eher eine Bestrafung. Bußgeld. Ja, kennt jeder, kenne ich leider auch. Ja, Bußgeld, ja, wenn man schnell gefahren ist oder falsch geparkt hat und so weiter, kennt das. Also Bußgeld, Bestrafung. Das, was hier im Urtext steht, meint etwas ganz anderes. Ich nenne das den Begriff mal, da steht Metanoia. Und deshalb sehen wir, dass Jesus etwas ganz anderes meint, als was wir unter Buße vielleicht allgemein verstehen. Und das ist Jesus meint keine Bestrafung. Darum geht es ihm überhaupt nicht. Es geht ihm um eine innere Veränderung, um die Umkehr des Menschen. Meiner Ansicht nach ist es auch nicht so gut übersetzt mit Buße hier an der Stelle, sondern da müsste Umkehr stehen, also anders werden, heilig sein, also umkehren von dem, was man bisher getan und gedacht hat, hin zu Jesus hin. Und diese innere Veränderung oder Umkehr soll nach außen wirksam werden im täglichen Leben, im Umgang mit den Menschen, im Umgang mit den Finanzen, im Umgang mit der Umwelt. Gerade die Christen sollten eigentlich die ersten und größten Umweltschützer sein. Schon in der Urgeschichte, also im Alten Testament, ganz am Anfang der Bibel steht, der Mensch soll die Erde bebauen und bewahren. Was heißt das denn? Bewahren, Umweltschutz, darauf achten, dass die Schöpfung nicht zerstört wird. Also in diesem Begriff Metanoia, in diesem Wort stecken die Worte Verstand, Sinne, Denken, also mein ganzes Denken, mein ganzes Sinnen und auch mein Fühlen. Denn mein Fühlen wird ja auch vom Denken beeinflusst. Das soll sich der Veränderung unterziehen. Und das wird immer wieder betont. Besonders auch, wenn wir mal Römer 12 am Anfang lesen, verändert euch durch die Veränderung eures Denkens, eurer Gedanken. Da schreibt Paulus da an die Römer. Und diese Veränderung, diese Umkehr geschieht, indem ich an das Evangelium glaube. Jetzt sagen wir natürlich, ist ja klar, wissen wir. Nun müssen wir bedenken, das war damals etwas ganz Neues, völlig Neues. Jesus führt nämlich im Zusammenhang des Reiches Gottes ein Wort ein, das in diesem Sinne, in diesem Zusammenhang noch nie gebraucht wurde. Nämlich das Wort Evangelion, Evangelium. Also die gute, die frohe Botschaft, die frohe Nachricht. Die Zeit drängt danach, dass Menschen gerettet werden. Dazu ist es nötig, dass sie sich von Jesus verändern lassen und Anteil am Reich Gottes bekommen. Nur solche Menschen können etwas auch zur Erneuerung der Gesellschaft, der Wirtschaft und so weiter beitragen. Nur erneuerte, veränderte Menschen, durch Jesus veränderte Menschen, können das. Und deshalb predigt Jesus so sehr und so oft vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel. Diese Begrifflichkeit benutzt er auch manchmal. Er benutzt es in der Begegnung oder in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. Er benutzt diese Begrifflichkeit vor der Berufung der ersten Jünger in der Bergpredigt, in vielen Gleichnissen, das Reich Gottes ist wie. Und dann kommt ein Gleichnis im Zusammenhang mit der Endzeit und im Blick auf sein Wiederkommen. Jesus verkündigt klar und deutlich, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Es ist nicht materiell und auch nicht ideell, also nicht nach den Idealen oder den Ideen von Menschen zu verstehen. Obwohl die Menschen ja immer wieder versucht haben, die Gesellschaft, die Welt besser zu machen. Das Reich Gottes hat in Jesus angefangen und will weiter wirken im Heiligen Geist. Und besonders auch in die weltlichen Verhältnisse hinein, damit sie sich verändern können. Jesus spricht sehr oft vom Reich Gottes oder vom Reich der Himmel. Paulus nun weist auf diese Tatsache in dieser markanten Stelle in Römer 14 hin. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das hört sich fast an wie eine mathematische Formel. Also G, Gerechtigkeit, plus 2 mal F, Friede und Freude, plus HG, Heiliger Geist, gleich RG, Reich Gottes. Oder ist das vielleicht eine Gleichung mit mehreren Unbekannten? Denn offensichtlich war in der römischen Gemeinde im Alltag die Wirklichkeit des Reiches Gottes nicht so präsent. Paulus argumentiert gegenüber den Römern so eindringlich, weil sich ein damals großes Problem in Alltagsleben entzündet hatte. Eine Streitfrage gab es in der römischen Gemeinde, übrigens auch in der korinthischen, das kann man im Korinther auch nachlesen. Die Streitfrage lautete: Dürfen wir als Christen Fleisch auf dem Markt kaufen, das aus dem Götzenopferkult stammt? Die einen meinten, lieber nicht. Man weiß nie genau, was dabei herauskommt. Vielleicht machen wir uns schuldig. Immerhin ist es Götzenopferfleisch. Die anderen meinten, warum sollen wir das nicht essen? Es gibt keine anderen Götter als Gott allein. Alle Götzen und Götzenvorstellungen sind null und nichtig. Wir sind frei, in Christus dieses Fleisch zu essen. Wir können uns vielleicht vorstellen, was da in der Gemeinde los war, als diese beiden grundsätzlich verschiedenen Meinungen aufeinanderprallten, und zwar sehr heftig aufeinanderprallten. Sie warfen sich gegenseitig falsches Verhalten vor. Ihr esst Götzenopferfleisch, das ist Sünde. Die anderen, ihr esst nur Gemüse, ihr seid Schwächlinge und nicht frei in Christus. Wir haben die richtige Erkenntnis. Nein, wir haben sie. Und das Schlimme war, sie sprachen sich gegenseitig den Glauben ab. Das passiert auch heutzutage schnell. Wegen dieser scharfen Auseinandersetzung versucht nun Paulus mit mächtigen Worten die Sache zu klären. Also, es geht hier nicht um eindeutige Verfehlung oder Sünden wie Ehebruch, Geiz, Verfleumdung, zu denen Paulus Stellung nehmen will und zur Umkehr gerufen hat. Es geht um eine Erkenntnisfrage. Es geht um äußere Dinge, an denen man die Rechtgläubigkeit messen will. Das kennen wir nicht, ne? Das ist brandgefährlich, liebe Schwestern und Brüder, wenn Nebensachen zur Hauptsache werden und dann auch noch in den Mittelpunkt rücken. Essen, Trinken, Kleidung, kurze, lange Haare, Kopftücher, Hände heben, aufstehen und so weiter. Mir haben in einer Gemeinde ältere Geschwister von der Nachkriegszeit erzählt, öfter mal. Sie haben mir auch davon erzählt, dass in dieser Gemeinde nach dem Krieg Amerikaner, amerikanische Schwestern auch in den Baptistengemeinden, dort in der Baptistengemeinde dort mitgeholfen haben, wieder etwas aufzubauen, etwas einzurichten. Und, nach dem Krieg war das, sie waren äußerst modern gekleidet. Und stellt euch vor, sie hatten Lippenstift und sie waren geschminkt. Und was noch schlimmer war, sie trugen Perlonstrümpfe. Heute lachen wir darüber, das war damals in unseren Baptistengemeinden total verpönt. Das war schlimm. Heute stecken wir allerdings auch in der Gefahr, Menschen nach Äußerlichkeiten zu beurteilen und in eine Schublade zu stecken. Und dann bleiben sie da drin. Diesem Schubladendenken wirkt das Wort Gottes knallhart entgegen, wenn Jesus vom Reich Gottes spricht. Neue Menschen, durch Jesus veränderte Menschen, brauchen kein Schubladendenken mehr. Und sie können, wenn ihr Verhalten den anderen ein Anstoß ist, es sein lassen, denn sie sind frei in Christus. Ich habe das an einer Stelle auch mal erlebt mit dem Anstoß. Ich habe auch Anstoß gegeben, tut mir leid, war mal so. Und zwar ist es lange her. Es war einmal, könnte man anfangen, die Geschichte. Aber es ist kein Märchen, sondern es war so. Ich hatte mal vor vielen, vielen Jahren, als das so rauskam, einen Ohrstecker. Kennt ihr das? Da wurde so ping reingeschossen und dann musste man da immer so eine Tinktur drauf machen, dass sich das nicht entzündet. Und dann hatte ich den so. Und damit kamen einige Leute in der Gemeinde nicht klar. Der Pastor und ein Ohrenstecker, das geht ja gar nicht. Ja, es gab dann ein paar Gespräche und dann habe ich es sein gelassen. Dann war ich wieder normal. Damals. Heute ist das überhaupt kein Problem mehr. Ich könnte also heute 2 Ohr oder 3 oder was weiß ich, wie viele mir einstecken, das wäre kein Problem. Aber wie gesagt, so wie mit den Frauen, mit den baptistischen Amerikanerinnen damals, war das ja auch so. Ja, es ist heute überhaupt kein Problem mehr, wenn Frauen sich schminken oder Nylonstrümpfe tragen oder was weiß ich. Aber es gibt eben auch Äußerlichkeiten, die manchmal doch sehr Wirkung haben. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern in einer Gemeinde. Damals kam die, ich weiß nicht, wie das jetzt hier in Stralsund war, aber damals zwar im Westen natürlich, da kamen die Miniröcke auf. Kennt ihr ja auch, ne? Ja. Da haben sich sehr viele drüber aufgeregt. Es war ein Anstoß. Und der Pastor damals in der Gemeinde, wo ich war, da kam eine Jugendliche, 17, 18, ich weiß nicht mehr, wie alt die war, kam im Minirock zum Gottesdienst. Der hat die nach Hause geschickt. Gesagt, zieh dir erst was Anständiges an. Sonst kommst du hier nicht rein, so ungefähr. Ja. Das ist heute auch kein Problem. Ich meine, das sind so Sachen, wo man eben Äußerlichkeiten zu einer Hauptsache macht und Menschen dadurch durchaus sehr verletzen kann, ja, abstoßen kann. Und dann hat man vielleicht seine Meinung durchgesetzt. Und als Pastor zum Beispiel konnte er das natürlich. Aber das junge Mädchen oder diese junge Frau war natürlich geknickt. Das Reich Gottes ist nicht in Äußerlichkeiten, in Nebensächlichkeiten zu finden. Als Beispiel wird hier im Römer Essen und Trinken genannt. Das ist ja ein Beispiel. Und wir können, da fallen uns sicher auch eine Menge Dinge ein, wo wir Äußerlichkeiten so wichtig fanden. Wir können sicherlich auch viele Dinge sagen, erzählen und dies ergänzen. Nun sagt Paulus hier, das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Ich möchte hinzufügen, das Reich Gottes ist nicht im materialistischen, nicht im idealistischen Sinne zu sehen. Das Reich Gottes ist in Jesus in diese Welt hineingebrochen und will sich heute weiter ausbreiten im Heiligen Geist. Und das ist nicht irgendeine abstrakte Welt oder irgendeine vergeistigte Welt, wo Kuckucksheim oder irgendwo, sondern ganz konkrete diese Welt. Da will Gottes Reich hineinwirken, in die Strukturen, in die Sozialstrukturen, in die Wirtschaftsstrukturen. Darum geht es, Jesus. Und das, dafür hat er uns auch beauftragt, das zu sagen, dass es das Reich Gottes gibt, wie auch immer. In Galater 5 werden unter anderem die drei fundamentalen Eigenschaften dieses Reiches, die hier genannt werden, als Frucht des Geistes aufgezählt. Gerechtigkeit, Friede und Freude. Und das brauchen wir alle. Unter diesem Gesichtspunkt soll den zerstrittenen Römern ihr Streitgegenstand zunichte gemacht werden. Paulus will sie aus ihrer tödlichen Enge der eigenen Meinung in die Weite des Friedens Gottes führen. Und das ist oft wichtig auch für uns, dass wir da mal selbst gucken, was ist mit mir eigentlich los? Wir sollen aus manchmal unserer tödlichen Enge der eigenen Meinung in die Weite des Friedens Gottes geführt werden. Das ist eine wunderbare Erfahrung, wenn wir das erleben. Stell dir einmal vor, du besteigst einen Aussichtsturm. Das haben viele vielleicht schon mal gemacht. Unten am Fuß liegen Steine herum, es liegt auch Müll herum. Du gehst die Stufen hinauf und diese sind schon alt und ausgetreten. Das Mauerwerk ist mit Moos bewachsen oder bröckelt schon ab. Aber dann, oben angekommen auf der Plattform, ergibt sich ein völlig anderes Bild. Du blickst in die wunderschöne Landschaft, in eine ungeahnte Weite, Felder, Wälder, Dörfer, Seen und die Sonne und die Wolken fesseln deine Augen. Was vorher am Fuße des Turmes zu sehen war, Steine, Müll, bröckelndes Mauerwerk auf dem Aufgang, hat seine Bedeutung verloren. Sicher muss das gereinigt werden oder auch zum Teil erneuert werden, aber die Weite des Ausblicks steht nun im Vordergrund, nicht die Äußerlichkeiten. Das wünsche ich jedem Einzelnen, dass wir diese Weite des Ausblicks gewinnen. Im Reich Gottes verlieren Äußerlichkeiten, Schubladendenken, Streitereien ihr Gewicht. Und nicht nur das, sie erscheinen absurd. Ich möchte zu den drei fundamentalen Charakteristika des Reiches Gottes einige wenige Gedanken loswerden. Einmal die Gerechtigkeit. Mein neues Leben ist dadurch gekennzeichnet, dass ich durch Jesus vor Gott gerecht gesprochen bin und dadurch Frieden mit Gott habe. Mein neues Leben ist nicht dadurch gekennzeichnet, dass ich irgendwelche bestimmten Gesetze oder Äußerlichkeiten brauche. Ich bin frei durch Jesus. Und das dürfen wir uns jeden Tag sagen. Norbert, ich bin frei durch Jesus. Marit, ich bin frei durch Jesus. Marion, oder wir können ja, jeder kann, ich möchte sich alle Namen aufzählen, ich weiß doch alle Vornamen, glaube ich, gar nicht, können wir sagen, ich bin frei durch Jesus. Ich verstehe gut, warum Paulus an erster Stelle die Gerechtigkeit nennt. Es war ihm ein brandheißes Anliegen, der Gemeinde klarzumachen, keiner, wirklich keiner ist von Natur aus so, wie er von Gott her sein sollte. Nur Jesus war ohne Sünde. Er war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er behält aber seine Gerechtigkeit nicht für sich, er teilt sie an uns aus, verteilt sie an die aus, die ihm vertrauen und ihm nachfolgen. Und wir können diese Gerechtigkeit in die Welt hineintragen, bei Kriegen und Hungersnöten. Ist das Gebet, was wir sprechen würden, nicht ein Tropfen auf dem großen, heißen Stein? Wenn es nur ein Tropfen wäre, dann stimmt das. Aber wenn es nicht nur ein Tropfen ist, sondern viele Tropfen sind, zerbröckelt der Stein. Ihr kennt doch das Sprichwort, steter Tropfen hüllt den Stein. Er wird durchlöchert und zerbricht. Vor Gott gerecht gesprochen zu sein durch Jesus, führt mich dahin, aus der Vergebung und Versöhnung zu leben, ohne die ich ungerecht werde. Man könnte es auch so rum sagen, wenn ich nicht aus der Versöhnung und aus der Vergebung Jesu Christi lebe, werde ich ungerecht, werde ich unfair, ungerecht. Dann der Friede. Ein asiatisches Sprichwort lautet: Im Herzen des Taifuns kann ein Kind schlafen. Kennt das jemand, das Sprichwort? Im Herzen des Taifuns kann ein Kind schlafen. Nun, diese gefährliche Naturerscheinung hat die Eigenschaft, dass im Zentrum des Wirbelsturms Windstille herrscht. Während ringsum furchtbare zerstörerische Kräfte toben, aber in der Mitte, im Zentrum, im Herzen sozusagen, ist Frieden. Ihr lieben, Taifune gibt es nicht nur in der Natur, sie gibt es auch in meinem und in deinem Leben. Manches Mal werden wir durcheinander gewirbelt, geschüttelt und gerüttelt. Aber mitten in dem Wirbelsturm des Lebens gibt es einen Ort der Windstille, des Friedens. Dort, wo du Jesus begegnest. Er sagt, in mir habt ihr Frieden. Das ist eine Zusage. Und das stimmt. Jesus sagt, in mir habt ihr Frieden. Und glückselig werden die von ihm genannt, die Frieden stiften. Dann drittens die Freude. Stell dir einmal vor, du hast in deinem Schlafzimmer Psalm 118, Vers 24 hängen. 118, 24. Da heißt es, dies ist der Tag, den der Herr gemacht. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Das ist manchmal morgens gar nicht so einfach, wenn man aufstehen muss. Aber wenn wir dieses Wort lesen, sollte es dazu führen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns fröhlich sein. Gleich beim Aufwachen erinnert sich dieses Wort Gottes, dass dir Gott diesen Tag zur Freude schenken will. Freude gibt Kraft. Freude ermutigt. Ermutigt auch, die Dinge anzupacken, die an diesem Tag anliegen. Im Wort Gottes kann man das nachforschen, dass wir eigentlich zur Freude berufen sind, wir Christen, zur Freude berufen. Aber wie kann das praktisch aussehen? Wenn du jemandem sagst, ich freue mich, dass es dich gibt. Oder wenn die Ehepartner das nicht nur denken, das denken sie sicher, sondern sich dies auch immer wieder zueinander sagen. Ich freue mich, dass es dich gibt, Herr Jesus. Oder auch, ich freue mich, dass es dich gibt, Herr Jesus. Ich freue mich und danke dir für mein Leben. Ich freue mich und danke dir für meine Gemeinde, für die Bibel, für die Gottesdienste. Und ich freue mich, dass deine Gnade sichtbar wird. Diese drei Begriffe, Gerechtigkeit, Friede und Freude, hat meiner Ansicht nach Paulus gewählt, weil sie prägen unsere Sicht vom Reich Gottes. Gerechtigkeit, Friede und Freude prägen in dir die Sicht des Reiches Gottes. Und der Heilige Geist will das bewirken. Und deshalb wünsche ich es dir, dass das geschieht. Lass ihn an dir wirken, denn das gefällt Gott. Also stiften wir Frieden und verbreiten Freude, um einander aufzubauen, zu ermutigen, damit das Reich Gottes in der Gesellschaft bekannt wird und diese Tatsache des Reiches Gottes verändernde Wirkung zeitigt. Liebe Schwestern und Brüder, die Zeit ist längst da. Das Reich Gottes ist längst mitten unter uns durch Jesus. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Äußerlichkeiten, sondern im Heiligen Geist. Amen.